regnet, ob es hagelt, ob es schneit oder ob es blitzt, ob es dämmert, ob es donnert, ob du frierst oder ob du schwitzt.
Ob es schön ist, ob's bewölkt ist, ob es taut oder ob es gießt, ob es rieselt, ob es nieselt, ob du hustest oder ob du niest.
An allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld.
Wieso, warum sind sie dran schuld?
Kind, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld.
Und sie mich auch.
Sie sind dran schuld, die Juden sind, sie sind und sind dran schuld. Und glaubst du's nicht, sind sie dran schuld. An allem, allem sind die Juden schuld.
Ach so.
Wissen Sie, wo ich diese CD gekauft habe? Es war vor einigen Jahren im Jüdischen Museum in Berlin. Dieser Song stammt nämlich aus dem Berlin der frühen 30er Jahre. Ein Lied voller Sarkasmus, das damals in jüdischen Kulturkneipen angestimmt wurde. Achselzuckend, wie gesagt, sarkastisch sagten die damals, wir sind doch eh an allem schuld. Damals, wie gesagt, in den frühen 30ern hatten die Juden ja noch keine Ahnung, welche monströsen Auswirkungen wenige Jahre später diese ständigen antisemitischen Schuldzuweisungen haben würden. An allem sind die Juden schuld. Mir geht dieses Lied in den letzten Wochen oft durch den Kopf, wenn ich manche Nachrichten sehe oder auch Gespräche mitverfolge. Und ich meine dabei diese sogenannten Ja-Aber-Worte. Ja, das, was mit den vielen Toten und Verschleppten geschehen ist, war furchtbar und muss verurteilt werden. Aber die Juden haben sich den Hass gegen sie ja auch ein Stück weit selbst zuzuschreiben, heißt es dann. Und schon sind wir wieder bei einer günstigen Gelegenheit, um eine Generalkritik gegen den Staat Israel loszuwerden. Und das ist nicht nur zutiefst verstörend, das ist auch geradezu menschenverachtend im Blick auf das Furchtbare, was geschehen ist. Und es ist aber schlicht auch falsch. Und ich will darüber nicht schweigen, auch nicht auf der Kanzel. Vermutlich werden einige von Ihnen schon ein bisschen unruhig auf der Bank hin und her rutschen, sich fragen, gehört ein solch politisches, ja auch umstrittenes Thema in eine Predigt? Und ich sage, ja, das gehört heute hierher. Denn wir beginnen unsere Gottesdienste ja auch gerne mit dem Gesang, O komm, du Geist der Wahrheit. Wir sollten also um Wahrheit ringen. Und wir sind als Christen eng mit den Juden verbunden. Also müssen wir nun auch im Gottesdienst darüber reden, wenn Juden zu Unrecht beschuldigt werden. Und wenn unwahre Dinge sich verbreiten und eine Eigendynamik entwickeln, die irgendwann nicht mehr aufzuhalten ist. Und die Frage ist ja durchaus berechtigt, haben die Kirchen damals Anfang der 30er Jahre darauf reagiert, was geschehen ist? Da hätte man sich mehrere ganz andere politische Predigten gewünscht, im Rückblick betrachtet. Und damit Sie mich jetzt nicht falsch verstehen, nicht alles ist gut, was in Israel in den letzten 75 Jahren seit der Staatsgründung durch die Politiker entschieden wurde. Und erst recht ist auch nicht alles gut, was dann im Einzelnen, wie das dann im Einzelnen umgesetzt wurde. Und sei es durch überforderte, viel zu junge Wachsoldaten, die an den Checkpoints ziemlich herzlos und kalt agieren und kaum Respekt zeigen gegenüber alten arabischen Frauen zum Beispiel. Ende der 80er Jahre, als ich in Jerusalem noch studierte, da hatte ich einen Unfall und lag eine Woche in der Hadassah-Klinik im Krankenhaus auf dem Ölberg. Und im Bett neben mir, da lag ein Reservist, der der israelischen Armee angehörte und kurz vorher noch Patrouille gelaufen war in Hebron. Und zusammen mit anderen richtig jungen Männern gingen die durch eine Straßenschlucht und wurden von oben durch Frauen mit Hundekot beworfen. Und dazu hörten sie auf Hebräisch ein Schimpfwort, das auf übelste Weise »Du Feigling« bedeutet. »Sabon«, »Du Seife« heißt das nämlich wörtlich. »Du wehrst dich nicht einmal, wenn du zu Seife verarbeitet wirst.« seine schamlose Anspielung auf den Holocaust. Und dieser Reservist sagte dann zu mir, wir sind hochgerannt auf das Dach, haben die Frauen gestellt. Und ich bin in dem Moment über mich selbst erschrocken, weil ich fast zugeschlagen hätte. Ich habe das nicht ausgehalten. Und es gibt viele solcher Geschichten von israelischen Soldaten, die auch die Grenzen überschritten haben. Ja, das gibt sie. Aber damit lässt sich nicht das Elend der Palästinenser erklären. Denn so wird ja von vielen argumentiert, die Palästinenser müssen leiden und Israel ist schuld daran. Der erste Teil des Satzes stimmt wahrhaftig. Die Palästinenser können einem wirklich leid tun. Sie verdienen unser Mitleid und unser Mitgefühl, auch unsere Gebete. Und sie verdienen sicher auch das Mitgefühl der Israelis, auch wenn sich deren Herzen in der aktuellen Situation dazu wohl nicht mehr bewegen lassen gerade. Die Palästinenser können einem leid tun, weil sie einer zutiefst gewalttätigen und menschenverachtenden Regierung ausgesetzt sind, die keine Opposition duldet und sich nicht scheut, die eigenen Landsleute in die gefährlichsten Zonen, in den gefährlichsten Zonen festzuhalten, damit sie anschließend der Weltöffentlichkeit möglichst viele Verwundete und Getötete präsentieren können. Menschenverachtend sind sie aber nicht nur jetzt im Krieg, denn der Vorwurf, die prekären Lebensverhältnisse im Gazastreifen seien das Ergebnis einer israelischen Besatzung, das ist doch schlicht falsch. Erstens ist Israel dort seit mittlerweile fast 20 Jahren gar nicht mehr präsent. Und zweitens muss man nur mal zusammenzählen, wie viel wirtschaftliche Hilfe schon in diese Region hineingeflossen ist und wie wenig dabei davon bei den Menschen ankam. Und drittens ist diese Regierung eben nicht nur brutal, sondern auch unfähig und korrupt. Und letzteres lässt sich genauso von der palästinensischen Autonomiebehörde in der Westbank sagen. Ich habe es damals mit eigenen Augen gesehen. Da fließt Unmengen an Wasser über die Straße, weil sich niemand um ein Leck in den Leitungen kümmert. Und den Menschen wird dann ständig gesagt, Israel ist schuld, weil wir nicht genügend Wasser haben. Es ist oft sehr einfach und auch bequem, das eigene Unvermögen auf Israel zu schieben. An allem sind die Juden schuld. Und wenn man es genau ansieht, drehen sich alle Vorwürfe gegenüber Israel letztlich um ein großes Thema. Mir ist das in diesen Tagen erneut deutlich geworden. Die Welt und besonders die Araber werfen Israel vor, dass sich dieser Staat schützen möchte. Dabei geht es doch genau darum, in diesem Staat endlich Schutz zu bieten. Schutz für Juden, die in all den Ländern, wo sie lebten, nie richtig zu Hause waren, sondern bestenfalls geduldet wurden. Existenz auf Widerruf. Und die jahrhundertelang angegriffen wurden und zuletzt zutiefst traumatisiert waren von den Schrecken des Nationalsozialismus und auch von den aufkommenden antisemitischen Pogromen im arabischen Raum, aus dem sie nach Israel geflohen sind. Der Staat Israel ist, wenn man so will, ein einziges großes Flüchtlingslager für Juden aus aller Welt. Und die wollen vor allem Schutz. Nie wieder wollen sie sich wegducken müssen. Nie wieder wollen sie sich in Kellern und Kleiderschränken verstecken müssen, weil russische Kosaken oder die Einsatzgruppen der Nazis oder auch islamistische Fanatiker über sie herfallen. Deshalb haben sie 1967 die Westbank und Gaza erobert und anschließend diese Gebiete militärisch gesichert. Nicht, weil sie sich das Gebiet einverleiben wollten, sondern schlicht, weil sie verhindern wollten, aus diesem Gebiet weiter angegriffen zu werden. Und aus demselben Grund haben sie dann auch die ersten Siedlungen im Jordangraben gebaut. Kibbuze waren das, wehrhafte Siedlungen an der Grenze zu Jordanien, das damals ja noch Feindesland war. Ja, Es gab und es gibt eine kleine Minderheit in der jüdischen Gesellschaft, die noch andere Ziele hatte und von einem Groß-Israel träumten, aber das war nie wirklich mehrheitsfähig. Das Ziel der Besatzung war immer der Schutz. Und aus demselben Grund haben sie schließlich vor gut 20 Jahren einen stabilen Zaun und an manchen Stellen eine Mauer gebaut. Beides sollte genau das verhindern, was jetzt geschehen ist. Einen unkontrollierbaren Massenansturm von hasserfüllten Menschen, die Terror verbreiten wollen. Praktisch immer ging es um Schutz. Auch bei den sogenannten Vergeltungsmaßnahmen. Zum Beispiel beim Zerstören von Häusern der Selbstmordattentätern. Wie sonst kann man radikalisierte Menschen davon abhalten, sich selbst in einem Café in die Luft zu sprengen und dabei nicht nur möglichst viele Israelis zu töten, sondern gleichzeitig sicher auch noch einen Zugang zum Paradies zu sichern? Wie soll man potenzielle Attentäter denn sonst von dieser Tat abhalten? Wenn sogar auch hier in Deutschland in vielen Moscheen noch daran festgehalten wird, dass es sich bei solchen Attentaten um einen heiligen Krieg handelt, der den direkten Weg zum Paradies öffnet. Ja, immer ging es um Schutz. Auch bei diesen sogenannten Vergeltungsaktionen. All diese Maßnahmen haben und hatten furchtbare Konsequenzen für die Menschen, die selbst unschuldig sind, aber genauso mit betroffen sind. Die Menschen außen herum, die man eben dabei auch belangt. Die Besatzung, die Mauer, die Zerstörung von Häusern. Jede dieser schutzorientierten Maßnahmen hat auch Auswirkungen auf viele Menschen, vor denen man sich eigentlich gar nicht schützen muss, weil sie friedlich sind und einfach nur leben wollen. So jetzt auch ein ganz großer Teil der arabischen Zivilbevölkerung in Gaza. Selbst die umstrittenen neuen Wohnsiedlungen rund um Jerusalem wären mit Sicherheit kein so großes Problem, wenn sie nicht zugleich geschützt werden müssten mit Zäunen und mit Mauern. Denn sie sind immer mit der, diese Schutzmaßnahmen sind immer mit der Blockade von Wegen und Straßen verbunden, die die Palästinenser vorher genutzt haben und jetzt nicht mehr nutzen können. Wenn man sich die Vorstädte von Jerusalem ansieht, dann unterscheiden die sich kaum von den Neubausiedlungen, die man zum Beispiel in der Türkei rund um die Großstädte sieht. Auch dort gab es früher nur Felder und Weiden. Aber dort braucht es keine Absperrungen und keine Zäune. Und die Menschen der Umgebung, die sich diese Wohnungen nicht leisten können, dürfen hindurchfahren, können dort auch Arbeit finden. Nochmal, es gibt berechtigte Fragen, ja, wirklich berechtigte Fragen an die Siedlungspolitik Israels, aber auch dort gilt, das eigentliche Problem sind die Schutzmaßnahmen, die von den Israelis gleichzeitig ergriffen werden müssen. Und nicht zu vergessen, es gab genügend Gelegenheiten und Vorschläge, die auf einen Frieden zielten. Dazu gehörte auch ein Gebietsaustausch, Entschädigungen, ganz viele Details, die den Charakter eines wohlmeinenden Kompromisses hatten. Aber das wurde alles abgelehnt. Und immer noch heißt es weltweit auf den Spruchbändern Free Palestine, Freiheit für Palästina. Und immer noch meint ein großer Anteil von den Menschen, die diese Plakate hochhalten, das sogenannte Palästina vor 100 Jahren, also das komplette Gebiet von Jordan bis Mittelmeer, das soll frei sein, frei von den Juden. Jenes Palästina, das übrigens in den Jahrhunderten vorher nur eine unbedeutende Provinz des Osmanischen Reiches war und nicht Palästina hieß, sondern Südsyrien. Und nochmal, ist es in Ordnung, so viel Politik in der Predigt? Ja, weil wir als Christen der Wahrheit verpflichtet sind. Und die wird zurzeit oft mit Füßen getreten. Und vor allem, weil wir den Juden verpflichtet sind. Nicht dem Staat Israel, aber den Juden. Und die brauchen jetzt diesen Staat, um Schutz zu finden. Ohne ihn sind sie schutzlos ausgeliefert. Es geht um Wahrheit und um unsere jüdischen Schwestern und Brüder. Und es geht in dieser Zeit ganz sicher auch um Zivilcourage, zu der ich Sie dringend auffordern möchte. Lassen Sie sich nicht einschüchtern, sondern stehen Sie hin, wenn es um Israel, Palästina und um den Schutz des jüdischen Volkes dabei geht. Wissen Sie, dass der Nahostkonflikt auch in einer ganz anderen biblischen, in einer ganz alten biblischen Geschichte angedeutet wird? Und sie ist wirklich zufällig der für heute vorgegebene Predigttext. Steht im ersten Buch Mose und behandelt einen frühen Konflikt um das Heilige Land. Und mit der Verlesung dieser Geschichte möchte ich schließen. Sie steht in 1. Mose 13. Abraham kehrte mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz an Tieren und Menschen aus Ägypten in den südlichsten Teil des Landes Kanaan zurück. Auch sein Neffe Lot begleitete ihn. Abraham war sehr reich, er besaß große Viehherden, viel Gold und Silber. Und von dort zog er von Lagerplatz zu Lagerplatz immer weiter nach Norden bis zu der Stelle zwischen Bet-El und Ai, wo er zuerst seine Zelte aufgeschlagen hatte. Das war auch der Ort, an dem er den Altar gebaut hatte. Und dort rief er im Gebet den Namen des Herrn an. Auch Lot, der mit ihm zog, hatte viele Schafe, Ziegen und Rinder und viele Zelte, in denen seine Hirten mit ihren Familien lebten. Das Weideland reichte nicht aus für die Viehherden der beiden. Sie konnten auf die Dauer nicht zusammenbleiben. Es gab immer Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Außerdem wohnten damals ja auch noch Kanaaniter und die Perisiter im Land. Und da sagte Abraham zu seinem Neffen, es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Das Beste ist, wir trennen uns. Das ganze Land steht dir offen. Du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst nach Süden gehen, dann gehe ich nach Norden. Und Lot schaute sich nach allen Seiten um. Der sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war es dort wie im Garten Gottes, wie am Nil in Ägypten, bis hinab nach Zoar. Das liegt am südlichen Ende des Toten Meeres. Und deshalb entschied sich Lot für die Jordan-Gegend und zog nach Osten. So trennten sich die beiden. Abraham blieb im Lande Kanaan und Lot ging ins Gebiet der Jordanstädte. Ist das die Lösung des Nahostkonflikts? Ich denke schon. Teilen wir uns doch das Land auf, du hier und ich dort, oder umgekehrt. Ein Prinzip, das auch bei Familienstreitigkeiten Wunder wirken kann, vor allem, wenn es um Erbschaften geht. Es braucht dazu immer einen, der die Größe hat, dem anderen zu sagen, entscheide du und ich nehme dann die andere Hälfte. Aber eines fehlt leider aktuell im Heiligen Land. Ein Satz, der eben auch zu der Geschichte gehört, die Einsicht, wir sind doch Brüder. Und deshalb braucht es ja keinen Gewinner und keinen Verlierer. Wir gehören doch zusammen. Vor einigen Jahren noch gab es in der israelischen Gesellschaft tatsächlich eine breite Mehrheit, die sofort einen Teilungsvertrag unterschrieben hätte. Natürlich unter der Bedingung, dass der andere auch unterschreibt. Heute sieht es anders aus. Vor wenigen Tagen wurde in den Tagesthemen eine junge, sympathische Jüdin gezeigt, die fließend Deutsch spricht und sich während des Überfalls in einem Kibbutz direkt an der Grenze zu Gaza aufhielt. Und sie hat die 17 Stunden des Grauens dort überlebt. Aber der ganze Kibbutz ist zerstört worden. Und in dem Interview sagte sie dann ganz leise und voller Trauer, ich glaube jetzt nicht mehr an den Frieden. Und ehrlich gesagt, mir geht es genauso. Aber ich glaube immer noch an den Gott des Friedens, der Möglichkeiten hat, die wir nicht haben. Und deshalb lohnt es sich, für Israel zu beten. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Amen. Und ich habe ein Lied herausgesucht, das ein Gedicht des Mystikers Ter Stegen aufgreift. Dieses Gedicht vergleicht unser Leben mit einem gefährlichen Weg, der nach Jerusalem führt. Und diesen Weg können wir nur als Brüder, als Geschwister gehen, als gemeinsame Kinder Gottes. Kommt, Kinder, lasst uns gehen. Wir singen das Lied 393, Strophen 1, 2 und 7. Ich weiß nicht, wenn es hier noch angezeigt ist, die letzte Zeile wird immer weggelassen, weil wir eine andere Melodie verwenden, die einfacher zu singen ist. Ja, so ist richtig. Wir beten mit Worten, die am vergangenen Freitag der Islambeauftragte der Landeskirche, mein Freund Friedmann Eisler, formuliert hat. Es war bei einem Treffen von Christen und Muslimen, an dem ich teilnehmen durfte. Ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Du Gott des Friedens, wir haben keine Worte für das, was in diesen Tagen in Israel und Palästina geschieht. Keine Worte für das Leid, das die Terroristen der Hamas über tausende Menschen gebracht haben. Keine Worte für das Unrecht, das Kindern, Frauen, Männern und Familien angetan wurde und wird. Keine Worte für das Leiden und die Ängste der Menschen in Gaza. Mit unserem Entsetzen kommen wir zu dir und bitten dich, breite das Zelt deines Friedens aus über die Menschen in Israel und Palästina. Dein Frieden, dein Shalom ist Schutz und Freiheit. Breite deinen Frieden aus über die, die um Angehörige bangen und trauern. Über die Verwundeten und die, die fliehen mussten. Breite das Zelt deines Friedens aus über die, die noch bedroht werden von Terroristen und Raketen. Lass die Entführten und Verschleppten schnell befreit werden und nach Hause kommen. Breite das Zelt deines Friedens aus über die, die unter Gewalt leiden müssen. Und lass die Gewalt enden. Wir bitten dich, Gott, breite das Zelt deines Friedens auch aus über alle Menschen der anderen Länder, die in diesen Tagen Angst und Bedrohung ausgesetzt sind. Wir haben keine Worte und doch müssen wir welche finden, Herr. Hilf uns dabei, dass wir als Christen deutlich eintreten gegen Antisemitismus und ebenso laut und deutlich gegen eine undifferenzierte Ablehnung von Muslimen. Dass wir sichtbar und hörbar sind in unserer unverbrüchlichen Solidarität mit allen Menschen, die sich für ein friedliches Zusammenleben einsetzen. Bestärke uns Worte, Stimme und Taten dafür zu finden. Gott, du bist der, der da ist. Breite das Zelt deines Friedens aus über Israel, Palästina und über die ganze Welt. Amen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Es wird nicht lang mehr währen. Wir singen von dem angefangenen Lied noch zwei Strophen.
Die meisten Infos finden Sie ja wie gewohnt vor und nach dem Gottesdienst an die Wand projiziert. Das Opfer des heutigen Sonntags ist für die weltweite Bibelverbreitung speziell für den Irak bestimmt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Gaben. Und nun bleibt mir noch Ihnen einen schönen Sonntag und eine